Okay. Ich glaube, wir haben's.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja, Daniel, und wir sind jetzt angekommen, nicht nur bei Folge 276.
Falsch, Richard.
Daniel, wir sind nicht nur angekommen bei Folge 275.
Richtig.
Sondern auch am Ende des Jahres 2020. Ein Jahr, das wahrscheinlich viele nicht vermissen werden.
Das stimmt, ja.
Und ja, wir liefern jetzt die letzte Folge dieses Jahres ab. Auf jeden Fall, letzte Woche haben wir in dem Fall Folge 274 gehabt, erzählt. Und erinnerst du dich noch, Daniel, über was ich dort gesprochen habe?
Ja, du hast eine Folge gemacht zur Geschichte der frühen Fotografie und von einem Mann erzählt, der ein Objektiv entwickelt hat, das ausgesprochen besonders gut war.
Du erwähnst das Wort ausgesprochen.
Richtig.
Dass man auch in einem anderen Kontext sagen kann, und zwar in Bezug auf Aussprache. Und wie so oft.
Ma.
Ja? Schau, für diese Folge, ich habe mir von Imre, ja, meinem Freund Imre, habe ich mir die Aussprache des ungarischen Namens von Petzval sagen lassen. Ja, er hat es mir eingesprochen und ich habe es quasi nachgesprochen, etc., damit ich da ja nichts falsch mache.
Ja.
Und was mache ich dann? Ich spreche einen wichtigen Namen, nämlich Vogtländer, der das Petzval-Objektiv dann nach den Plänen des Petzval gebaut hat, spreche ich falsch aus. Und warum? Weil mir ein bestimmtes Konzept fremd war bis vor einer Woche.
Ja.
Und zwar das rheinische Dehnungs-I. Das rheinische Dehnungs-I, das wird einfach nicht ausgesprochen und wird bei ein paar Namen verwendet, unter anderem eben auch bei Vogtländer. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Vogtländer gesagt habe, haben alle, die dieses rheinische Dehnungs-I kennen, wahrscheinlich sich schmerzhaft verkrümmt und sich gedacht, wie kann es sein, dass jemand diesen Namen so falsch ausspricht? Weiß er nichts? Und tja, ich weiß nicht nichts, aber ich weiß offenbar weniger, als ich dachte. Und,
das rheinische Dehnungs-I.
Jetzt kenne ich es. Rheinisches Dehnungs-I wird mir nicht mehr passieren, für den Fall, dass ich irgendwann wieder mal Namen aussprechen muss, die dieses rheinische Dehnungs-I enthalten. Und ich würde sagen, springen wir einfach in die letzte Geschichte des Jahres, die von dir erzählt wird. Deswegen, Daniel, was für eine Geschichte hast du mir und unserem Publikum mitgebracht?
Ja, Richard, wir springen heute gleich mitten rein in die Geschichte, ohne viel Vorrede. Und zwar springen wir nach Paris in das Jahr 1925. Der stellvertretende Generaldirektor des französischen Postministeriums hat Einladungen für ein Treffen in eines der teuersten Hotels der Stadt verschickt, das Hotel de Crillon. Und dieser stellvertretende Generaldirektor war nicht alleine, er hat einen Assistenten dabei, den Dapper Dan Collins. Und er verlangt von allen Teilnehmern strikte Geheimhaltung, denn was hier besprochen wird, darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil die Leute noch nicht wissen dürfen, also die Öffentlichkeit darf noch nicht wissen, was die Regierung, die französische Regierung schon beschlossen hat. Und es kommen 6 Schrotthändler aus Paris und der stellvertretende Generaldirektor macht ihnen ein Angebot. Er hat nämlich 7000 Tonnen Eisen zu verkaufen. Und vielleicht ahnst du schon, Richard, was der Mann hier verkaufen will.
Vielleicht seine gesamte Kriegsmarine.
Würde das der Postminister verkaufen? Was steht in Paris rum, was 7000 Tonnen Ach so. Eisen haben hätte können?
Ja, der Eiffelturm.
Richtig, er will den Eiffelturm verkaufen. Bevor wir jetzt an der Stelle vielleicht ein kurzer Exkurs zum Eiffelturm. Eröffnet worden ist er ja 1889 für die Weltausstellung. Damals war er noch 312 Meter hoch und damit das höchste Bauwerk der Welt. So galt als Wunderwerk der Ingenieurstechnik, Symbol für Industrialisierung und Moderne. Und der Eiffelturm ist heute eines der meistbesuchten Bauwerke überhaupt und wahrscheinlich auch eines der bekanntesten Bauwerke überhaupt. Der Turm besteht aus über 7000 Tonnen Putteleisen. Und Puttel heißt, das ist so ein bestimmtes Verfahren, mit dem das Eisen im Hochofen hergestellt wurde. Und besteht aus 18.000 Einzelteilen, die vernietet wurden. Mhm. Und es war geplant, dass der Eiffelturm nach der Weltausstellung nicht abgebaut wird. Also der sollte schon auch eine Weile stehen. Aber Eiffel hat ihn als Eigentum der Stadt Paris übergeben und hat dafür aber 20 Jahre lang die Nutzungsrechte bekommen. Als insbesondere zum Beispiel die Eintrittsgelder, die hat er kassiert. Also er hatte letztendlich so das alleinige Vermarktungsrecht für den Eiffelturm. Und die Kosten hat er nach einigen Jahren schon locker wieder drin gehabt und er ist auch reich geworden durch den Eiffelturm. Also auch wenn es dann in den Folgejahren weniger Besucher waren, also bis zum Ersten Weltkrieg waren es dann jährlich nur noch so 200.000 Besucherinnen und Besucher, die den Eiffelturm besucht haben.
Okay.
Im Vergleich heute, was glaubst du, wie viele besuchen heute jährlich den Eiffelturm?
7 Millionen.
Was? Hast du es jetzt? Das ist aber hast du es nachgeschaut?
Nein, geraten.
Es sind tatsächlich knapp 7 Millionen Menschen.
Echt?
Ja, also 2020 wahrscheinlich weniger, aber ansonsten ist der Schnitt so um die 7 Millionen.
Naja, weil ich habe in meinem Kopf schnell ausgerechnet, wie viele Leute mehr es gibt, wie sich Reichtum verändert, also dass mehr Leute in der Lage sind zu reisen etc. und bin bei der Zahl 7 Millionen angekommen.
Sehr gut. Also Eiffel hatte ja diese Konzession für den Eiffelturm, die 20 Jahre lief und nachdem die ausgelaufen ist, war noch nicht genau klar, was passiert jetzt mit dem Turm. Es gab zum Beispiel auch Pläne, dass man ihn abbaut und woanders wieder aufbaut und so. Aber der Turm war in der Zwischenzeit sehr wichtig geworden, nämlich für die Nachrichtentechnik. Da war es von Vorteil, dass man so einen hohen Turm hatte, zum Beispiel für die drahtlose Telegrafie. Und in der Zeit hat dann auch das Militär angefangen, eigene Antennen auf dem Turm aufzubauen. Und deshalb wurde dann die Konzession 1910 um weitere 70 Jahre verlängert. Und das ist dann in der Folge, ist dann einiges mehr dazu gekommen an Sendetechnik. Also erst das Radio, dann das Fernsehen und so. Und am 1. Januar 1980 endete dann diese 90-jährige Konzession und ab da hat jetzt die Stadt Paris die Nutzungsrechte am Eiffelturm übernommen. Und unvorstellbar heute, das habe ich in der Recherche gesehen, das ist echt faszinierend, von 1925 bis 1936, also mehr als 10 Jahre lang, gab es am Turm die größte Leuchtreklame der Welt. 250.000 Glühbirnen haben die Lettern Citroën gezeigt, so über den kompletten Turm, Citroën.
Ja, hat wahrscheinlich auch ein stolzes Zümchen gekostet.
Absolut. Interessant ist auch die Farbgeschichte des Turms, denn es ist notwendig, dass der Turm alle paar Jahre lackiert wird, sonst rostet und verwittert er. Und was ich nicht wusste, er hat dabei mehrfach schon die Farbe gewechselt. Also man hat die Farbe des Turms geändert durch den Lack.
Aha.
Zur Eröffnung war er nämlich so rotbraun und die heutige Farbe, die hat man erst 1968 festgelegt. Die heutige Eiffelturmfarbe, die heißt, das ist so ein Bronze-Braunton, der heißt auch Eiffelturmbraun. Und das bringt uns auch wieder zurück zur Geschichte um den Verkauf des Eiffelturms. Und zwar der Mann, der ihn anbietet, heißt Viktor Lustig. Hast du von ihm schon mal gehört, Viktor Lustig?
Nein.
Der sagt nämlich, dass er auf die Idee gekommen ist, den Eiffelturm zu verkaufen, weil er in der Zeitung gelesen hat, dass es Unzufriedenheiten gibt mit dem Turm und vor allen Dingen mit dem Zustand des Turms, weil es ist so, dass der Turm mal wieder gestrichen werden muss und das kostet eben viel Geld. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, Viktor Lustig ist kein Regierungsbeamter, sondern ein Hochstapel- und Trickbetrüger.
Ja. Ich habe mir gerade gedacht, wie nur weil ich in der Zeitung lese, dass jemand unzufrieden ist mit dem Turm, ihn verkaufen zu wollen, wenn er dann mal mehr gehört, ist ja auch ein bisschen hochstaplerisch.
Genau, und genau das macht Viktor Lustig. Viktor Lustig ist mit dem Kollegen, mit dem Dan Draper Collins in Paris unterwegs und die überlegen sich die nächste Betrügerei und lesen in der Zeitung diese Geschichte mit dem Eiffelturm und denken sich, ah cool, wir versuchen den mal zu verkaufen.
Das heißt, der Postminister, von dem du vorhin gesprochen hast, ist gar nicht der Postminister gewesen.
Genau, das war Viktor Lustig.
Ja.
Im Englischen gibt es ja das Wort Con für solche Sachen.
Ja, Con, ich weiß auch, für was es steht.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also er ist quasi ein klassischer Con-Man. Und sag doch mal, wofür Con steht.
Für Confidence.
Ja, richtig. Und weißt du auch, woher es kommt?
Ich bin immer davon ausgegangen, dass es halt damit zusammenhängt, dass jemand mit so Selbstbewusstsein reingeht in solche Dinge und deswegen Leute übervorteilen kann.
Das stimmt auch, aber es gibt einen Mann, der zuerst als Confidence Man bezeichnet wurde, woher dann der Name abgeleitet wurde.
Okay.
Und zwar, das habe ich gehört in dem Podcast Ridiculous History. die auch eine Folge über Viktor Lustig gemacht haben und die haben das erzählt. Der erste Confidence Man war William Thompson. Der war ein Trickbetrüger in New York in den 1840er Jahren. Und der hat genau mit diesem Vertrauen gespielt. Der war nämlich sehr elegant gekleidet und hat dann auf der Straße immer mit Leuten aus der Oberschicht eine Unterhaltung angefangen. Und immer so nach dem Motto, wir kennen uns doch, und hat dann so das Vertrauen von den Personen gewonnen und hat dann zu ihnen gesagt, wenn du mir vertraust, dann leih mir doch mal bitte deine Uhr. Und die Personen, die es gemacht haben und ihm die Uhr geliehen haben, die haben die Uhr natürlich nie wieder gesehen.
Mhm. Und dabei aber auch eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt,
absolut.
Würde ich sagen.
Absolut.
Es ist lustig, weil ich habe nämlich gerade vor kurzem, also vor 2 Wochen oder so, eine Folge Deep Space Nine gesehen, wo ein Confidence Man vorkommt. Mhm. Ein Con-Man, der es genauso gemacht hat. Der immer mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, der ist irgendwie so ein spezifischer Alien gewesen, denen nachgesagt wird, dass sie Leuten gut zuhören können. Dass sie dann Vertrauen, auch so vertrauenserweckend sind, und sie geben dann alle ihre Geheimnisse preis.
Und hat es funktioniert?
Anfangs, ja. Aber es hat dann noch so ein Device gegeben, das dafür gesorgt hat, dass ihn sein Glück verlässt. Eine lustige Folge.
Und es gibt dann einen Zeitungsartikel über den William Thompson, und da wird er als Confidence Man bezeichnet, und daraus leitet sich dann dieses Con Man ab. Mhm. Daher diese Geschichte. Und Viktor Lustig ist einfach ein typischer Con Man, der einige Trickbetrügereien macht. Die bekannteste seiner Trickbetrügereien ist der Verkauf des Eiffelturms, den wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen werden. Bevor wir uns aber anschauen, ob dieser Verkauf tatsächlich gelingt, schauen wir uns erst noch ein paar Stationen seines Lebens an, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Mhm. Viktor Lustig ist nicht sein Geburtsname, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, sondern das ist sein beliebtester falscher Name, den er verwendet hat.
Okay.
Meistens hat er noch einen Adelstitel dazu gegeben. Er hat sich bezeichnet als Graf Viktor Lustig oder Count Viktor Lustig, weil er oft in den USA unterwegs war. Ihm werden insgesamt 47 falsche Namen zugeordnet, oder das sind zumindest die Namen, die man im Nachhinein ihm zuordnen konnte. Und als Geburtsname wird oft Robert Miller angegeben, also Robert Müller. Das habe ich aber, oder das lässt sich wohl in den Quellen nicht wirklich verifizieren. Mit Namen darf man es in der Folge jetzt ohnehin nicht so ernst nehmen. Also auch die Namen seiner Betrugsopfer, die jetzt dann gleich kommen werden, die wurden wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit verändert. Also gerade in den frühen Publikationen hat man andere Namen verwendet, um sie eben nicht zu diskreditieren oder nicht bloßzustellen. Und dadurch, dass viele dann eben auf diese Bücher wieder referieren, sind dann diese Namen weiter überliefert worden. Jedenfalls, Viktor Lustig ist geboren 1890 in Böhmen, also in Österreich-Ungarn. Und er macht schon in jungen Jahren mit so kleineren Straftaten auf sich aufmerksam und verbringt auch schon einige Zeit im Gefängnis. Also 1908 wurde er in Prag verhaftet und in der Schweiz, ein Jahr später in Wien. Und so zieht sich das durch sein Leben. Er beginnt auch zu spielen, also er ist ein sehr guter Spieler, verbringt auch einige Zeit in Paris schon zu dem Zeitpunkt, auch wohl zum Studieren an der Sorbonne. Schließt das Studium aber nie ab, weil er irgendwann eine sehr lukrative Einnahmequelle entdeckt, nämlich die Passagierschifffahrt zwischen Europa und den USA. Mhm. Da sind nämlich sehr viele reiche Businessleute unterwegs, die sich dort mit Glücks- und Kartenspielen die Zeit vertreiben. Und genau das nutzt er aus. Er hat da so eine Art Lehrer, den Nicky Arnstein oder Arnstein, mit dem er das gemeinsam macht. Und da entwickelt er so seinen Con-Style. Also er ist immer gut angezogen, sehr zurückhaltend. Und gemeinsam haben die dann die Leute abgezogen. Ein Trick zum Beispiel, den dieser Nicky Arnstein dann so sagt, ist, dass er nie drängen soll zu spielen, sondern die Leute müssen immer ihn drängen zu spielen. Also die müssen quasi so ihm das Gefühl geben, so er ist eigentlich so zurückhaltend und sagt so, er schaut nur zu, er hat gar keine Lust, und muss quasi immer überredet werden zu spielen.
Dass sie immer das Gefühl haben, dass es ihre Idee war.
Genau, das war so einer der Tricks, der ganz wichtig war für den Lustig und der sich auch durchzieht. Das werden wir gleich noch sehen. Mit dem Ersten Weltkrieg war das Geschäftsmodell aber kaputt, weil es gab diese Transatlantikfahrten ja dann in der Form erstmal nicht mehr. Es kam ja auch zu einer Seeblockade. Und nach dem Krieg ist Lustig dann in die USA gegangen und hat dort einige Trickbetrügereien gemacht. Und eine seiner Spezialitäten waren Fälschungen, also das klassische Counterfeiting. Und dem Viktor Lustig wird eine sehr bekannte Liste zugeschrieben, die 10 Commandments for Con Man.
Okay.
Und bevor wir uns die genauer anschauen, möchte ich noch kurz was zur Quellenlage sagen. Woher wissen wir denn eigentlich das Ganze über Viktor Lustig? Weil er selber hat nie was geschrieben. Also angeblich hat er seine Biografie geschrieben, aber er ist nie weiter als zum Titel gekommen. Und die Geschichte um ihn ist auch nicht wirklich geschichtswissenschaftlich aufbereitet. Aber es ist so, dass der True Crime Boom nicht erst mit dem Podcasting eingesetzt hat, sondern das war schon immer ein sehr beliebtes Thema. Gerade auch Zeitschriften und so, True Crime Zeitschriften gibt es auch schon immer. Und so hat es zum Beispiel auch immer Kriminalbeamte gegeben, die Kriminalgeschichten veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, kennst du Peter Weil?
Nein.
Peter Weil sind so Sammlungen von historischen Strafrechtsfällen. Mhm. Die gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Die erreichen da immer ein größeres Publikum, einfach immer so Sammlungen von Kriminalfällen. Benannt nach dem französischen Juristen aus dem 18. Jahrhundert, François Gaillot de Pitaval. Und so ist es auch hier in dem Fall. Es gibt zum Beispiel einen Agenten vom Secret Service, den James Johnson, der hat Lustig über einige Jahre gejagt oder hat sich mit ihm beschäftigt. Und der hat zum Beispiel auch dann später über ihn geschrieben, ein Buch über ihn. Mhm. Und auch seine Tochter Betty Lustig hat ein Buch über ihn geschrieben. Das ist 2011 erschienen. Und dann gibt es natürlich zahlreiche Zeitungsartikel über ihn. Also da reicht es, wenn man einfach mal Viktor Lustig im Archiv der New York Times eingibt. Da gibt es einige Treffer eben, weil er sehr viele spektakuläre Dinge gemacht hat. Das sind vor allem Texte, die unsere Sicht auf ihn prägen, die aber später entstanden sind und ihn auch so ein Stück weit überhöhen. Also alle, die solche Geschichten schreiben, wollen die Geschichten im Normalfall ein bisschen spektakulärer machen. Mhm. Und weil ich jetzt gerade Secret Service erwähnt habe, dieser Secret Service Beamte, der ihn gejagt hat, weißt du, warum ausgerechnet der Secret Service in dem hier war?
Secret Service ist zuständig für den Schutz des Präsidenten und für Falschgeld.
Ha, woher weißt du das?
Kennen wir halt aus. Entschuldige mal.
ja, weil das ist doch eine sehr ungewöhnliche Kombination, aber es ist tatsächlich so. Yeah. Der Secret Service ist 1865 gegründet worden vom US-Finanzministerium zur Bekämpfung von Geldfälschungen. Mhm. Und der Schutz des Präsidenten kam erst später dazu, nämlich nach der Ermordung des Präsidenten William McKinley im Jahr 1901. Und interessanterweise auch bis 2003 war der Secret Service auch dem Finanzministerium unterstellt, inzwischen dem Innenministerium. Weil ich gerade bei den Quellen bin, das beste Buch über Lustig, habe ich, zumindest mein Eindruck, ist von Jeff Meisch, Handsome Devil. Und ich fand es deshalb am besten, weil er eben die Quellen offenlegt und hinterfragt und eben immer zeigt, so, das hat er aus diesem Buch, das kommt daher und da kann man eben sehr schön nachvollziehen, wie diese Geschichte überhaupt so entsteht. Mhm. So, und jetzt zu den 10 Commandments. Diese 10 Commandments, die werden nämlich mehr oder weniger immer ihm zugeschrieben. Also immer, wenn man über Viktor Lustig spricht, kommt es irgendwann zu diesen 10 Commandments. Und die sind zum ersten Mal von diesem Secret Service Agenten Johnson in einem Artikel von 1937 dem Lustig zugeschrieben worden. Also der schreibt die zum ersten Mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese 10 Punkte jetzt mehr darüber verraten, ob die jetzt wirklich was über den Viktor Lustig aussagen oder ob die nicht eigentlich viel mehr darüber verraten, wie sich der Johnson so einen Conman vorstellt. Aber fangen wir mal an bei Punkt 1. Punkt 1 ist Be a Patient Listener. Da ist noch einigermaßen einfach, klar, also gut zuhören. Punkt 2, Never Look Bored. Also niemals gelangweilt gucken ist auch, glaube ich, noch einigermaßen selbsterklärend, wenn man sich irgendwie für jemanden interessiert, dann sollte man auch irgendwie interessiert gucken oder zumindest so tun.
Ja. Yeah.
Punkt 3 ist schon ein guter Tipp für Smalltalks. Wait for the other person to reveal any political opinions, then agree with them. Also, du wartest, bis die Person so politische Aussagen macht und dann bist du derselben Meinung. Das hilft, um keine Konflikte irgendwie aufkommen zu lassen.
Yeah.
Dasselbe gilt Punkt 4 für Religion. Let the other person reveal religious views, then have the same ones. Also, warte erstmal ab, was die andere Person für religiöse Ansichten hat und stimm dann auch mit ein. Punkt 5, hint at sex talk, but don't follow it up unless the other person shows a strong interest. Wie soll man das paraphrasieren?
So ein bisschen in den Raum stellst, aber nicht selber drüber sprichst.
Ja.
Also so quasi um so eine Öffnung zu geben, falls die Person drüber reden will und dann falls nicht.
Genau, also man macht das Thema nicht selber auf, aber man guckt, ob es irgendwie funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es einfach sein. Dann Punkt 6, never discuss illness unless some special concern is shown. Also nicht über Krankheiten sprechen, was wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, es hat damit zu tun, dass er keine, nicht über Schwächen reden will oder so.
Oder einfach dem Ganzen eine negative Konnotation geben, also immer positiv.
Das passt auch zu Punkt 7, nämlich never pry into a person's personal circumstances. They will tell you all eventually.
Mhm. Nie selber nachhaken, wenn es um persönliche Dinge geht.
Genau, aber wenn sich die Person im Gespräch wohlfühlt, dann erzählt sie sowieso.
Mhm.
Dann Punkt 8, never boast, just let your importance be quietly obvious. Man soll quasi nicht angeben, sondern man soll die Bedeutung oder die Wichtigkeit, die man hat, die soll quasi offenkundig werden durch das Verhalten und nicht durch das, was er sagt.
Mhm.
Was er dadurch erreicht hat, dass er eben immer sehr gut angezogen war und einfach immer sehr zurückhaltend agiert hat. Dazu noch dieser Grafentitel, dass man gedacht hat, ah, okay, da ist jetzt ein Adliger vor einem. Punkt 9, never be untidy, also immer gut angezogen. Und Punkt 10, never get drunk. Also sich nie betrinken, was, glaube ich, auch ja insofern wichtig ist, weil du musst ja auch immer sehr konzentriert sein als Conman.
Ja, ja.
Darfst ja keine Fehler erlauben.
Und das könnte auch als Schwäche ausgelegt werden dann, wenn du dich in der Öffentlichkeit betrinkst.
Genau. Ja, und einige dieser Punkte gelten natürlich auch bei uns im Podcast, Richard. Never look bored.
Das weißt du nicht.
Never be untidy.
Kann ich leider nicht, damit ich gerade im Moment, nachdem ich gerade meine Sachen, meinen Koffer aufgemacht habe und hier alles noch herumliegt. Never get drunk.
Ja.
Naja, also, betrunken war ich nie, sagen wir so.
Kommen wir mal zu einer seiner erfolgreichsten Betrügereien. Die hat folgendermaßen funktioniert. Er hatte eine hölzerne Box, die wird überall rumänische Schachtel genannt. Ich konnte aber nicht herausfinden, warum rumänisch, also woher das rumänisch kommt.
Mhm.
Jedenfalls hat er immer Leute in sein Vertrauen gezogen, und er hat Zeit mit ihnen verbracht, hat viel mit ihnen geredet, und irgendwann haben die gefragt, wo er denn sein Geld verheert oder wo er denn sein Geld verdient.
Mhm.
Und dann hat Lustig ihnen diese Box gezeigt, und in die Box hat er dann $100 reingetan, so ein bisschen an Knöpfen gedreht und so erzählt, dass jetzt einige chemische Prozesse ablaufen und die Banknote kopiert wird. Und da muss man ein paar Stunden warten. Das hat er dann genutzt, um mit den Leuten essen zu gehen und noch irgendwie sowas zu machen. Nach einigen Stunden sind sie wieder zurückgekommen zur Maschine, und siehe da, da wurde ein Schein ausgegeben, und es war die exakte Kopie des Geldscheins, den sie vorher reingetan haben.
Mhm.
Und mit dem kopierten Schein hat er dann die Leute zur Bank geschickt und gesagt, so, lass dich mal bestätigen, dass das auch wirklich kein Falschgeld ist. Und die Bank hat auch tatsächlich immer bestätigt, dass das echtes Geld ist.
Mhm.
Und das hat die Leute natürlich interessiert. Die wollten dann irgendwann diese Box auch kaufen, die offenbar Geldscheine kopieren kann.
Mhm.
Und er ziert sich dann immer und sagt, nee, das ist eigentlich ein unverkäufliches Einzelstück, und nee, das kann ich unmöglich verkaufen. Und damit treibt er den Preis natürlich nach oben, und er wartet immer so lange, wie es geht. Und irgendwann gibt er danach und sagt, okay, ich verkaufe es. Und die Leute merken dann natürlich relativ schnell, dass es einfach nur ein Kasten ist und der überhaupt nichts kann.
Mhm.
Aber um genug Zeit zu haben, um abzuhauen, erzählt er immer, dass man, also je nachdem, es gibt unterschiedliche Varianten, 12 bis 18 Stunden warten muss, bis die Maschine wieder funktioniert.
Mhm.
Und das ist halt insofern ein super Trick, weil jemand, der gerade eine Maschine zum Geldfälschen kaufen wollte, der geht auch nicht zur Polizei.
Ja, ja. Das ist sehr gut.
Und das mit den Geldscheinen hat er so gemacht, dass er sich Scheine besorgt hat mit ähnlichen Seriennummern, sodass er nur eine Zahl jeweils abändern musste.
Okay.
Weil er hat ja zwei wirklich identische Scheine gebraucht für seinen Scam. Das heißt, er hat immer dann eine Nummer dann jeweils quasi so nachgezeichnet, dass es so ausgesehen hat, als wär's die gleiche Seriennummer, und damit hat er quasi wirklich zwei Geldscheine gehabt, die er dann verwendet hat für diese Maschine.
Und hat die Leute aber mit dem echten Schein zur Bank geschickt.
Genau, richtig. So ist es nie aufgefallen, und er hatte immer genug Zeit, um noch abzuhauen. Das war übrigens ein Betrug oder eine Art von Betrug, die im 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet war, die auch oft gemacht wurde genannt Green Goods Scam. Green Goods deshalb, weil quasi grün die Geldscheine waren, die Dollarnoten.
Mhm.
Und die Betrüger behaupten zum Beispiel auch oft, dass sie die Druckplatten haben der Notenpresse und dass sie deshalb in der Lage sind, eben so echte Geldscheine zu drucken.
Aha.
Und der Lustig hat einige dieser Boxen in mehreren Bundesstaaten verkauft und hat dafür mehrfach über $40,000 bekommen. Das entspricht, wenn man den Inflationsrechnern trauen kann, die ich dafür verwendet habe, heute ungefähr 500.000 Dollar.
Insgesamt mit dem Scam oder pro Box?
Pro Box.
What? Wer hat 500.000 Dollar über, um so ein Ding zu kaufen? Also jemand, der schon so viel Geld hat. Achso, ja, Gier halt wahrscheinlich.
Ja, ja. Und das ist, muss man auch sagen, er hat sich immer Leute gesucht, die würde man heute so als die Neureichen bezeichnen. Also Leute, die gerade zu Geld gekommen sind.
Ja. Die sich noch nicht dran gewöhnt haben, was es bedeutet, Geld zu haben und wie schnell man übers Ohr kaut wird und sein Geld wieder los wird.
Richtig. Und es waren auch Leute, die sich auch so von ihm haben beeindrucken lassen. Also die sind gerade zu Geld gekommen und davon gab es so in den 20er Jahren auch einige. Und er mit seinem mit seinem Grafentitel kam, gut angezogen war, sehr zurückhaltend war, der hat eben diese Leute beeindrucken können.
Mhm. Und hat natürlich diese Box dann, nachdem sie ihn gefragt haben, womit er seinen Lebensunterhalt verdient, hat er natürlich sagen können, dass es entsprechend teuer sein muss, weil seine Einnahmequelle weggeht.
Genau.
Wenn er es verkauft. Sehr gut, ein sehr guter Trick.
Wir werden aber sehen, dass dieser Trick ihn auch noch einige Probleme bereiten wird. Mhm. Bevor wir dazu kommen, kommen wir mal zu seinem bekanntesten Betrug, nämlich dem Verkauf des Eiffelturms. Mhm. Nach dem Treffen mit diesen 6 Schrotthändlern hat sich Lustig einen Mann rausgesucht, dem er den Eiffelturm verkaufen will, nämlich dem André Poinçon. Und den wählt er genau deshalb aus, wir haben gerade schon ja gesprochen über die, so, er ist auch so einer dieser Neureichen, der gerade so in das Geschäft drängt und der sich mit diesem, ja, mit diesem Eiffelturm Kauf jetzt so etablieren will in Paris als mhm. Schrotthändler. Und der Poinçon, der ist auch einigermaßen nervös, weil der traut dem Geschäft nicht so richtig. Also es gibt auch Quellen, wo es heißt, so seine Frau hält ihn zurück und will dann und sagt dann, er soll es doch nicht machen. Und da greift Lustig jetzt zu einem nächsten Trick. Er ruft nämlich bei dem Poinçon an und sagt, wir müssen uns nochmal treffen. Und es kommt zu einem weiteren Treffen mit dem Poinçon, diesmal ohne die anderen Schrotthändler. Also sie treffen sich zu zweit und der Lustig sagt zu ihm, ich bin französischer Beamter und die Lage ist wirklich schlecht dieser Tage und du kennst die Situation, es ist irgendwie schwierig und man verdient weniger, hat so viel Arbeit und es ist irgendwie und gibt ihm zu verstehen, er würde ihm den Eiffelturm verkaufen, aber er müsste dafür schon nochmal so ein bisschen unter der Hand was kriegen. Mhm. Mhm. Und der Poinçon versteht den Wink und glaubt jetzt auch an das Geschäft, weil er sagt, okay, ein Beamter, der von mir bestochen werden will, dann muss es auch stimmen. Also ja. genau dieser Dreh, der führt jetzt bei dem Poinçon dazu, dass er der Geschichte glaubt, weil er denkt sich, wenn das jetzt ein Scam wäre, dann würde die Person mich nicht noch um mehr Geld bitten, um sie zu bestechen. Aber genau das passiert. Er gibt Lustig jetzt nicht nur das Geld für den Eiffelturm, sondern auch einen Umschlag mit extra Geld. Und Lustig und Collins machen sich jetzt sofort aus dem Staub weg aus Paris und sie fahren mit dem Zug nach Wien. Und da kaufen sie sich jetzt jeden Tag eine französische Zeitung und warten darauf, dass es jetzt eine Zeitungsmeldung gibt, wo dieser Betrug vermeldet wird. Aber es passiert nicht. Die Tage vergehen und es erscheint keine Meldung, dass der Eiffelturm verkauft wurde oder vermeintlich verkauft wurde. Und zwar deshalb nicht, weil die Geschichte wird nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Der Poinçon geht nicht zur Polizei, nachdem er merkt, dass er betrogen worden ist. Und man muss sich die Situation, glaube ich, schon sehr unangenehm vorstellen, als der Poinçon dann irgendwann mit diesen gefälschten Dokumenten, die er dann bekommt von dem Lustig, da ins Ministerium geht und dann fragt, ob er jetzt den Eiffelturm abbauen kann und die zu ihm sagen, what?
Quoi?
Also der Poinçon eben geht dann nicht zur Polizei und angeblich ist es so, dass Lustig und Collins nochmal nach Paris fahren, nachdem sie merken, das hat funktioniert, um den Eiffelturm nochmal zu verkaufen. Aber also es klappt in dem Fall jedenfalls nicht. Also selbst wenn sie es nochmal probiert haben, geht dann eine Person zur Polizei und sie blasen die Sache wieder ab. Bin mir aber gar nicht sicher, ob diese Geschichte überhaupt passiert ist. Also es wird auch häufig wird darüber berichtet, dass sie ihn zweimal verkauft hat, aber das glaube ich, ist Quatsch. Er geht dann wieder zurück in die USA und tut sich jetzt mit einem der besten Geldfälscher zusammen, dem William Watts. Mit dem hat er vorher schon zusammengearbeitet, nämlich während der Zeit der Prohibition, also der Zeit in den USA, wo man kein Alkohol verkaufen durfte oder wo Alkoholausschank verboten war. Und da hat er nämlich so gefälschte Whisky-Labels gemacht mit dem William Watts, weil der William Watts eben so ein guter Fälscher war.
Okay.
Und jetzt tut er sich mit ihm zusammen und sie mieten sich eine Werkstatt und stellen Geldscheine her. Und die Fälschungen waren so gut, dass sie kaum zu erkennen waren. Verteilt hat sie dann der Dapper Dan Collins, mit dem wir schon in Paris zusammen waren. Das Geschäft läuft so erfolgreich, dass sie Millionen von gefälschten Dollars in Umlauf bringen. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass 50% des Falschgeldes in den USA zu dem Zeitpunkt von Watson Lustig gekommen ist. Mhm. Und hier kommt jetzt wieder der Secret Service ins Spiel, der jetzt natürlich sich auf Lustig konzentriert, weil, wie wir gelernt haben, Secret Service war zuständig für Geldfälschungen. Und er wurde dann verhaftet 1931, nachdem er in Mexiko war und also er geht dann wieder zurück in die USA aus Mexiko und in Texas, als er über die Grenze kommt, wird er verhaftet und er sitzt jetzt vor dem Sheriff Miller. Es gibt eine andere Variante, die auf Wikipedia steht, da war es ein Sheriff Richards in Oklahoma. Ja, wie gesagt, das ist die Quellenlage ist schwierig. Jedenfalls, dieser Sheriff, der hat sich gefreut, jetzt mal einen dickeren Fisch an Angel zu haben. Und der Lustig sieht jetzt seine Chance und redet mit dem Miller. Und der Miller ist fasziniert von Lustig. Und Lustig findet im Gespräch raus, dass Miller Geldprobleme hat, weil er als Sheriff auch die Steuern einsammelt und er aber in diese Steuerkasse gegriffen hat und irgendwie fehlen da 30.000. Ui. Und der Lustig findet das raus und sagt, ach komm, 30.000, die mache ich in einem Nachmittag. Und er sagt zu ihm, ich habe da so eine Box am Bahnhof eingesperrt. Die könntest du jetzt mal holen und dann zeige ich dir, wie du locker an deine 30.000 kommst. Der Sheriff erholt also vom Bahnhof diese Box und ist so begeistert davon, dass er ihm 25.000 gibt, dem Lustig, für diese Box. Also er greift nochmal in die Steuerschatulle und holt nochmal 25.000 raus, denkt sich aber, kein Problem, ich kann ja jetzt Geld kopieren. Den Lustig lässt er dafür frei.
Oh mein Gott.
Also es könnte jetzt kaum dreister sein. Ja? Er ist verhaftet, verkauft dem Sheriff nochmal so eine rumänische Schachtel, aber es wird noch dreister. Der Miller merkt schnell, dass er verarscht worden ist und anders als andere Betrogene lässt er das Ganze jetzt nicht ruhen, sondern er sucht den Lustig und er findet ihn einige Zeit später in Chicago, hält ihm also die Pistole vor die Brust und sagt, ich habe schon kapiert, ich bin von dir verarscht worden, gib mir mal mein Geld zurück. Und Lustig sagt, hey, kein Problem, ich komme nach Texas, ich repariere die Maschine, die ist wahrscheinlich nur kaputt. Und in der Zwischenzeit, weil ich es wirklich ernst meine, gebe ich dir hier $50.000 und dann können wir die Sache schon mal so regeln. Was der Miller natürlich nicht weiß, ist, dass die 50.000, die er da bekommen hat, Falschgeld waren. Und der Miller war noch nicht mal zurück in Texas und wird schon wegen Falschgelds verhaftet.
Oh je.
Also den hat er wirklich maximal reingekriegt.
Ja, nach Strich und Faden verarscht einfach.
Voll. Aber der Miller wird jetzt später ein wichtiger Zeuge für den Secret Service, der davon Wind bekommt. Und der Secret Service, der macht jetzt oder der baut jetzt auch eine Spezialeinheit auf, um den Lustig zu finden. Und das dauert jetzt noch einige Jahre, aber 1935 ist es dann soweit. Lustig wird verhaftet und er gesteht viele seiner Taten. Was er nicht verrät, ist, wo Watts das Falschgeld herstellt, also diese Druckplatten. Und Lustig war jetzt im US Federal House of Detention in Manhattan untergebracht und das galt zumindest bis jetzt als ausbruchssicher. 4 Monate nach seiner Verhaftung war Lustig aber auf der Flucht und er ist letztlich geflüchtet, wie so im Film. Also er hat sich Bettlaken zusammengeknotet und ist dann aus dem Fenster. Und angeblich ist es so, dass Passanten ihn gesehen haben und er dann so getan hat, dass würde Fenster putzen.
Ja, ich habe eigentlich erwartet, dass er irgendjemanden bequatscht und davon überzeugt, dass er eine gute Idee ist, ihn einfach rauszulassen.
Hätte auch sein können. In den Medien wird er jetzt bezeichnet als der Miracle Man of Crime.
Aha.
Allerdings, diese Flucht dauert nur 28 Tage. Er ist 28 Tage auf der Flucht und wird dann in Pittsburgh gefasst und dann wird es auch nicht mehr so, so einfach für den Lustig oder so. Dann hat er auch keine Chance mehr zur Flucht, denn es kommt zum Prozess. Dort wird festgestellt, dass sie über 2 Millionen Dollar Falschgeld in Umlauf gebracht haben. Er bekommt dafür 20 Jahre und wird nach dem Prozess nach San Francisco gebracht, weil er nämlich nach Alcatraz verlegt wird.
Ah.
Eines der bekanntesten Gefängnisse überhaupt und auch eines der ausbruchsichersten. Und gleichzeitig übrigens mit Al Capone dort untergebracht. Die Geschichte mit Al Capone wollte ich eigentlich weglassen, aber jetzt erzähle ich es kurz. Es heißt nämlich, dass Al Capone ihn während seiner Zeit in Haft unterstützt hat oder eben so wie auf ihn aufgepasst hat. Und zwar deshalb, weil er einige Jahre vorher mit Al Capone schon mal in Kontakt kam, nämlich er hatte Al Capone abgezogen, ohne dass Al Capone es gemerkt hat. Und diese Geschichte glaube ich aber eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also das ist, glaube ich, mehr so eine Fake-Geschichte, die ihm zugeschrieben wird. Dafür gibt es keine weiteren Belege oder so. Aber die Geschichte geht so, dass er zu Al Capone gegangen ist und zu ihm gesagt hat, ich kann Geld verdoppeln, mehr oder weniger. Also gib mir einfach $50,000 und ich mache dir innerhalb von einigen Wochen das Doppelte draus. Und Al Capone sagt, okay, ich gebe dir das Geld, aber du weißt schon, mit wem du es hier zu tun hast. Also wenn du hier irgendwie Mist baust, dann war es das mit dir. Und Lustig sagt, nee, kein Problem, gib mir das Geld. Nimmt das Geld an sich und macht einfach in dieser ganzen Frist nichts. Also er lässt das Geld einfach liegen.
Aha.
Anschließend geht er mit dem gesamten Geld, mit diesem gesamten 50.000 wieder zu ihm hin und sagt, hey Al Capone, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Und Al Capone ist quasi schon sauer, will auf ihn losgehen und er gibt ihm das Geld und sagt, nee, ich habe das Geld noch. Also ich bin zwar ruiniert worden durch diesen Deal, aber ich habe jetzt nochmal alles zusammengekratzt und hier gebe ich dir natürlich das Geld zurück, weil ich habe es ja nicht geschafft, das Geld zu verdoppeln. Und angeblich hat Al Capone die Sache so leid getan, dass er ihm dann eben $5,000 gegeben hat und gesagt hat, okay, also an mir soll es nicht liegen, dass du irgendwie verarmt sterben musst.
Das ist gewagt, aber gut. Confidence halt. Ja?
Genau. und deshalb quasi hat, weil er gleichzeitig mit Al Capone auf Alcatraz war, er ihn auch so unter seine Fittiche genommen. Wobei ich glaube eben diese Al Capone-Geschichte nicht stimmt.
Ja.
Die klingt schon zu sehr nach Geschichte. Ja, Mitte der 40er Jahre verschlechtert sich dann sein Gesundheitszustand und er wurde dann in ein Krankenhaus verlegt und im März 1947 ist Lustig dann gestorben. Aber die Öffentlichkeit erfährt erst 2 Jahre später nach seinem Tod davon, dass er gestorben ist. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über einen der bekanntesten Hochstapler, Viktor Lustig, also den Mann, der den Eiffelturm verkauft hat.
Großartig. Es ist so lustig, weil mir kommt der Name Viktor Lustig so bekannt vor und ich bin mir jetzt nicht sicher. Und weißt du, mittlerweile nach 5 Jahren Zeitsprung und etlichen Episoden und etlichen Zuschriften und sonst wie und Dinge, die ich sonst auch lese, ich weiß gar nicht mehr, woher ich Dinge habe und warum Dinge bei mir im Kopf herumschwirren. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, woher dieser Name jetzt, woher ich den habe. Auch diese Geschichte mit Miller kommt mir irgendwie bekannt vor. Eventuell hat mir irgendjemand das auch schon mal zugeschickt. Aber die gesamte Geschichte ist fantastisch. Eine sehr schöne Geschichte. Ich finde ja, da teile ich diese Faszination mit Conman, teile ich offenbar mit vielen anderen Leuten auch, weil das ja immer so die sehr beliebten True Crime Geschichten sind.
Ja, genau, ja.
Und ich habe mir tatsächlich im Laufe dieses Jahres habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt How to Cheat at Everything. Und da geht's um genau solche Dinge. Also wie man quasi geschrieben von jemandem, der unterschiedliche Dinge, die Conman gemacht haben, so in einer Person vereint und dann dieses Buch so quasi wie so ein Manual schreibt aus der Sicht dieser einen Person. Ist sehr spannend.
Das finde ich eben auch ein interessanter Punkt, weil diese Trickbetrüger in der öffentlichen Wahrnehmung ja häufig so gar nicht als Straftäter wahrgenommen werden, sondern so ihr Einfallsreichtum so und ihre Genialität werden ja oft so positiv dargestellt.
Ja.
Aber
ich denke halt, dass es viel auch damit zu tun hat, dass Leute das halt lustig finden, wenn andere Leute verarscht werden.
Ja, genau. Ja.
Also dieses, er ist halt selber schuld, weil er oder sie so dumm ist.
Ja, ja. Genau. Ja.
Dann haben sie es verdient, hätten es halt besser aufgepasst und immer davon ausgehen, dass ihnen das nicht passiert. Ja, das ist immer, glaube ich, deswegen auch diese Faszination, dass man sich dann ein bisschen erhaben fühlt über diese Opfer der Conman. Und man sich denkt, ja, mir könnte es nie passieren, sowas, ja.
Genau, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann passiert.
Richtig. Dann schaut man sich wahrscheinlich auch nicht mehr so gern solche Sendungen an oder hört sich Podcasts zu Conman an.
Genau, ich glaube auch deshalb, diese Conman-Geschichten sind ja wirklich sehr beliebt. Aber man darf nicht vergessen, das sind keine Robin Hoods, also die machen das nicht, um anderen zu helfen,
natürlich
sondern nicht. Ja. Die wollen sich selbst bereichern.
Nein, aber ich meine, es reiht sich einfach gut ein in diese Faszination für True Crime an sich, weil bei True Crime geht es ja auch dann selten darum, dass man die Verbrecher oder Verbrecherinnen so bewundert oder so, aber es ist einfach diese Faszination, dieses sehen, wie andere Leute ein Unglück ereilt, das einen selber nicht ereilt hat. Und sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen lebendiger fühlen.
Ja.
Um jetzt hier Psychology 101 zu machen.
Ja, und auch dieses, ich glaube, was auch so eine gewisse Faszination hat, ist dieses Gentleman-Ding. Also die treten ja oft so gut gekleidet und mit guten Manieren
an
und so.
Und diese Juxtaposition, ja, da ist jemand, der ist ein richtiger Verbrecher, ja, stiehlt Tausende, Hunderttausende Dollar, aber ist gleichzeitig auch so refined und so mit im Anzug und sowas ist natürlich, also sowas macht, glaube ich, auch so den sehr erfolgreichen Conman einfach auch aus, ja. Und das ist auch wieder interessant, weil da kommt da wieder ein anderer psychologischer Aspekt ins Spiel, nämlich, dass man gut aussehenden Leuten eher vertraut als nicht gut aussehenden Leuten.
Ja.
Obwohl das Aussehen ja grundsätzlich eigentlich nichts drüber aussagt, ob die Leute jetzt vertrauenswürdig sind oder nicht.
Ja, deshalb habe ich nur Hoodies an, Richard.
Was soll ich daraus schließen?
Dass ich eine sehr vertrauenswürdige Person bin.
Also du findest ein Hoodie sowas wie ein Anzug?
Hoodies sind meine Anzüge.
Verstehe, ja, deswegen, ja, ich meine, du kannst es hier jetzt öffentlich nicht erzählen, was du schon alles angestellt hast, ja, weil die Leute dir so sehr vertrauen, aber das heißt, du wärst auch in einer Position, dass du so Dinge machen könntest, wieder lustig.
Nee, ich glaube nicht. Mir würde dazu eine Fähigkeit fehlen, die, glaube ich, dazu wichtig wäre, und das ist die Smalltalk-Fähigkeit.
Die Smalltalk-Fähigkeit?
Ja. Also wir
machen eh viel Smalltalk.
Ja, wir schon, das funktioniert auch, aber ich bin in Partysituationen nicht der beste Smalltalker.
Naja, aber wenn du dir die 10 Regeln anschaust, ja, steht nichts von Smalltalk. Du musst nicht Smalltalking, du musst nur zuhören, du musst die richtigen Fragen stellen. Nicht zu sehr fragen, aber auch nicht zu wenig. Und dann geht's. Also Smalltalk braucht es eigentlich gar nicht.
Ja, aber die Leute müssen sich trotzdem für einen interessieren.
Ja, aber weißt du, die Leute interessieren sich am ehesten für einen, wenn man zeigt, dass man sich für sie interessiert. Vielen Leuten geht es ja im Smalltalk gar nicht drum, was über andere Leute rauszufinden, sondern sie wollen, dass sich andere Leute für sie interessieren.
Das stimmt.
Und wenn man das vermittelt, dann muss selber von einem ja gar nicht viel kommen.
Guter Punkt, Richard. Jetzt habe ich leider an der Wester gar nicht die Chance, das auszuprobieren, weil es keine Party geben wird.
Richtig. Aber naja, hoffentlich nächstes Jahr wieder.
Ja. Aber Richard, das ist die letzte Folge des Jahres 2020.
Ja.
Und das war ja für uns alle ein besonderes Jahr, nicht nur wegen Pandemie, sondern auch für unseren Podcast. Wir mussten uns umbenennen. Zum Beispiel, wir haben begonnen, Werbung zu machen und so. Und wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Mhm. Und ich wollte die Chance nochmal nutzen, mich bei allen zu bedanken dafür, dass sie uns zuhören und dass sie dieses Projekt unterstützen, was mich wahnsinnig freut und einfach sehr, 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 sehr schön ist.
Ja, muss ich zustimmen. Also darf ich zustimmen, weil es ist mir eine Freude, hier zuzustimmen. Wir reden ja auch oft darüber, dass wir nicht die Zeit haben zu antworten und so weiter, was halt wirklich damit zusammenhängt, dass wir so viel Hinweise und so viel Feedback und wirklich so viel Unterstützung kriegen und auch finanzielle Unterstützung. Jetzt so viel auch, vor allem jetzt gegen Ende des Jahres, und das wissen wir einfach auch wahnsinnig zu schätzen. Und ich fühle mich privilegiert, hier sitzen zu dürfen, mit dir über Geschichten sprechen zu können und dafür so viel Zuspruch zu bekommen.
Absolut, also ich bin echt sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das machen können in der Form und dass wir auch so viel Feedback bekommen und dass wir auch so viel Zuspruch bekommen von allen. Also vielen, vielen Dank.
Ja, absolut, vielen Dank. Und vielleicht, ich habe Anfang dieses Jahres den Fehler gemacht, mir Dinge zu wünschen für das Jahr 2020. Ich werde mir jetzt gar nichts wünschen für dieses Jahr. Ich würde sagen, du am besten auch nicht, sondern wir lassen es einfach auf uns zukommen und schauen, was passiert.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Jahr, oder, Richard?
Beenden wir dieses Jahr, diese Folge und dieses Jahr mit einem Feedback-Hinweis-Blog.
Sehr gut.
Wer uns Feedback geben will, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es auf Twitter machen. Da ist der Account geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin Stormgrass, Daniel ist Mestzner. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Auf Spotify kann man uns auch hören und kann uns dort auch folgen. Das freut uns immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts zu bewerten sind, bewertbar sind, bewertlich, bewertbar sind,
ja.
Bewertlich. Ja, du weißt, was ich meine.
Wer keine Lust hat, Werbung zu hören hier in diesem Podcast, es gibt die Möglichkeit, dass ihr diesen Podcast auch werbefrei hört. Nämlich könnt ihr bei Steady euch einen Feed kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann einen Feed mit den Folgen ohne Werbung. Und das Ganze findet ihr unter geschichte.fm/steady. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns auch auf den anderen Kanälen zu unterstützen, wie das auch in der Vergangenheit schon immer ging. Was es da alles gibt, findet ihr in den Shownotes. Da gibt es einen Link zu allen Möglichkeiten, die ihr habt, uns auch anderweitig zu unterstützen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Felix, Lars, Lukas, Karl, Rosa, Veronika, Heiko, Martin, Heike, Christian, Mitra, Hanno, Maximilian, Corbinian, Alexander, Stefanie, Jens Oliver, Fabian, Nikolai, Martina, Fabian, Lena Marie, Laura, Jan, Michael, Frank, David, Robert, Maike, André, Harald, Johannes, Thomas, Maike, Jonas, Jan, Julia, Alexander, Katharina, Günther, Doris, Oliver, Maren, Lorenz und Julian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Dann würde ich sagen, Richard, lassen wir dieses Jahr ausklingen.
Richtig.
Mit dem, der bei uns immer das letzte Wort hat.
Richtig. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.